Das werden wir natürlich gleich schön erstmal so abmoderieren, warum wir hier zu dritt sind. Ja, weil wir dumm sind.
Genau.
Man muss den Hörern das auch erklären, so völlig unnütze Entschuldigung bei einem Podcast. Ja, Entschuldigung, dass wir heute eine Viertelstunde später sind. Wir mussten noch testen.
Naja, man muss das anders erzählen. Drei eigentlich, ich würde mal sagen, halbwegs gebildete Männer kommen auf die Idee und denken, Mensch, ist doch geil, lass uns doch alle mal wieder zusammen in einem
in so einen
10 Quadratmeter Raum treffen. Ja,
ist richtig.
Der aber gut isoliert ist.
Genau, weil wir würden einfach wahnsinnig gerne mal wieder zusammen beim Podcast sitzen. Ja. Und ungefähr 15 Minuten, bevor wir hier vor einer halben Stunde aufzeichnen wollten.
Ja, weht so eine Zeitung plötzlich über den Parkplatz, wo wir uns getroffen haben. Ich nehme die Zeitung hoch und dann steht da plötzlich etwas von Corona. Und in dem Moment sage ich, Leute, da müssen wir vielleicht, das scheint ernst zu sein. Ja.
Ja.
Und so, dann haben wir gesagt, dann vielleicht gibt's ja eine Basis.
Partner der heutigen Show ist Roche.
Genau.
So, das Gute ist, wir sind jetzt alle durchgetestet.
Das ist richtig.
Und weil uns dann doch eingefallen ist, Moment mal, das geht gar nicht.
Ja.
Also zwar beruflich kann man sich ja treffen, aber...
Also da kann ich nur vorwarnen. Also ganz gefährlich. Also ja, da fällt mir ja ein, ist ja jetzt auf... Also viele unserer HörerInnen...
Hör auf damit, wirklich.
Mike.
Das machst du jetzt jedes Mal.
Sind ja
gerade auf Mallorca, wie sie das gehört. Ja. Und dort grassiert ja die gefährliche Virusmutante P1. Und da wissen natürlich viele Fußball-MML aus unserem Publikum, wissen natürlich.
München.
Dass P1, dass das brandgefährlich ist, das weiß Olli Kahn schon seit Anfang der 2000er. Also dass man sich da besser von fernhält.
Vor allem für die Augenschleimhaut.
Ja,
das ist richtig. Wenn man plötzlich Chlamydien, wenn man plötzlich das bayerische Chlamydien-Blindsinn.
Gibt's nicht das Chlamydien-Quartett?
Was war das? Das ist eine griechische Inselgruppe, die Chlamydien. Ich mache dieses Jahr Urlaub auf den Chlamydien. Ja. Naja, wie auch immer.
Ich habe ja mal eine Geschichte über die Bayern und das P1 geschrieben fürs Elf-Freunde-Magazin und habe damals noch Paul Sahner getroffen.
Oh, Gott
hat ihn selig.
Ja.
Und den Promi-Friseur von den Bayern. Ey, da habe ich Geschichte.
Wer war denn der Promi-Friseur?
Die Batschi-Brüder, glaube ich. Die Batschis oder so.
Die Batschi-Brüder. Wirklich, mein Gott, ich bin so fertig, dass die Batschi-Brüder jetzt
an der mein Haupthaar dafür nicht ins Feuer, dass sie so hießen, aber so ähnlich. Und ich war dann da auch beim Friseur und habe mir den Scheitel reinrasieren lassen.
Ja.
Und vor mir, beziehungsweise auf dem Platz neben mir, saß Niko Kovac.
Ach, guck. Das
war tatsächlich der Bayern München Friseur.
Als meine Hamburger Zeit begann, war ich einmal hier in Hamburg so Anfang der 2000er im Cut for Friends. Das war damals ja so ein absoluter, so ein Kult. Friseur, die dann hatten auch so eigene Hoodies und so, glaube ich, später und so haben, glaube ich, auch einen eigenen Club und so gehabt. Und da sah ich mal einen Prominenten sitzen, den ich in einer Fernsehsendung habe sitzen sehen im Doppelpass. Und wer war das? Oliver Wurm. Oliver Wurm war meine erste Promi-Sichtung in Hamburg.
Wirklich?
Ja.
Den du aus dem Doppelpass kannte.
Den ich aus dem Doppelpass kannte. Ach, guck mal, das ist dieser Oliver Wurm, den kenne ich aus dem Doppelpass. Ja. War mein erster Promi, den ich in Hamburg gesehen habe.
Boah, was eine Überleitung. Ich war ja letzte Woche auf Schalke.
Oh Gott.
Wegen Oliver Wurm.
Ja.
Weil Oliver Wurm macht ein neues Magazin, kommt Anfang Mai raus, über die 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04.
Ja.
Und ich habe einen getroffen, Bodo Menze. Der damals auf der Tribüne saß, eine sensationelle Geschichte, weil der neben ihm auf dem Platz hatte ein Kofferradio dabei.
Ja.
Also wussten die beiden, als unten alles eskalierte und ja, ihr wisst ja, Rollo Fuhrmann und Rudi Assauer und Schalke ist Meister und das Spiel in Hamburg ist aber noch nicht vorbei und er wusste das und das haben wir mal aufgeschrieben, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch über dieses Vereinsgelände gelaufen und es war alles sehr symbolisch, weil du hast ja da noch eine Tribüne vom alten Parkstadion, die auch unter Denkmalschutz steht, auf der anderen Seite schimmert so die Arena durch. Und du merkst aber so, der Verein ist in Schockstarre.
Ja, ja.
Also dunkle Wolken über Schalke, das konnte man da wirklich spüren.
Ist das im Grunde dann schon Nachruf, das Magazin?
Ich glaube schon.
Ja.
Er hat ja da ein Händchen für, Er hat ja Maradona gemacht, dann ist Maradona gestorben, jetzt machen wir ein Schalke-Heft und dann stirbt Schalke.
Ja. Wobei man sagen muss, wobei in beiden Fällen hat sich's etwas länger angekündigt, muss man sagen.
Ja. Absolut. Und in beiden Fällen kann man sagen, viel dafür getan.
Ja.
Dass es dann tatsächlich auch zum Tode führte.
Ja.
Ja, und Wiederbelebung, schwierig.
Ja.
Ja.
Nur bei Maradona konnte nicht mal Ralf Rangnick helfen, würde ich
das
sagen.
Das ist richtig.
Aber Übrigens, grandioser Tweet, liebe Grüße an Peter Flore. Habt ihr ihn gelesen? Nach dem Rangnick abgesagt, jetzt ruhen die Schalker Hoffnung.
Das ist richtig.
Ja, wirklich gut. Wirklich gut.
Ist ein bisschen bedauerlich, aber noch immer kann keiner, und wir haben ja heute gelernt, es wird auch bis zum 18. April weiterhin andauern, dass niemand unserer Fans in ein Ansons-Geschäft laufen kann, um Folgendes zu brüllen.
15
Man wird es nicht leid, ne?
Es ist ein bisschen tragisch.
Aber man kann es vor der Filiale brüllen, das geht schon.
Oder das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also einfach mal, vielleicht bringt es ja auch was.
Ja, ich sehe Marius Müller-Westernhagen, der auf der vor der Ansons-Filiale auf und ab geht über 15
Da funktioniert auf jeden Fall dieser Rabattcode,
ja,
während man sich ja beschwert hat, dass das bei uns im Shop nicht funktioniert hat.
Ja.
Also auf ansons.de, das ist nämlich der Rabattcode, den ihr braucht, um 15% auf alles zu bekommen, nur online. Und ihr wisst ja sicherlich, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, Ansons ist ein bekannter Herrenausstatter, der einfach letztlich alles hat, was angesagte Designermode, Trendmarken.
Schau mich einfach an, Mike.
Bist du von vorne bis unten?
Ich bin von vorne bis unten bin ich in Ansons eingekleidet.
Ja. Und wie wir wissen, du bist so immer zu jedem Anlass top gekleidet.
Ja.
Egal, ob du nämlich elegant, sportlich oder casual unterwegs bist.
Alles zugleich.
Alles hast du dir bei Ansons geholt, bei Ansons. Ich weiß nicht, warum ich immer in Ansons verfalle.
Die sind aus Schweden, die heißen Ansons.
Also, auf jeden Fall ist 15mml der Rabattcode. Ansons.de ist die Website dafür. Ein wirklich schöner Shop, muss man mal sagen.
Ja, da kommt ja das alte Sprichwort her. Wie geht's dir denn? Ansonsten gut. So. Ja,
so ist es.
Ja. Und was man noch sagen muss zu diesem Shop, er bietet angenehme Vorteile, wie nämlich kostenlosen Versand und im Moment in diesen Zeiten sehr wichtig, wenn man es natürlich bestellt, zu Hause anzieht und dann sagt, ist jetzt doch 5 Kilo Corona oben drauf gekommen, 60 Tage Rückgaberecht.
Ach, fantastisch. Übrigens noch eine kurze stilistische Frage. Was sind denn unangenehme Vorteile?
Von Corona?
Vom Shop?
Nein, weil du sagtest, es bietet angenehme Vorteile. Da steht
ich hab doch das Briefing nicht.
Ach, das steht da so drin.
Ja, unser Shop bietet unangenehme Vorteile. Wenn Sie hier bestellen, dauert es länger. Ist doch Quatsch.
Ja, das ist richtig.
Das schreibt doch keiner rein.
Ja, weiß ich doch nicht.
Deswegen bist du auch Podcaster geworden. Er war nämlich früher Briefing-Schreiber für Herrenausstatter. Ja, unser Shop bietet unangenehme Vorteile und es dauert auch sehr lange. Tschüss.
So, Kinder. Ja. Wollen wir mal eine voll durchgetestete Folge von Fußball-MML hier starten?
Let's do this.
Guck mal, ich habe einen Strich.
Ja, ist doch super.
Oder? So, ich kann. Was heißt denn C? Corona.
C heißt Corona.
Ehrlicherweise ist das bei diesem Test ein bisschen doof, weil man muss ja 2 Striche haben, also keine Panik, aber um zu wissen, dass man kein Corona hat,
muss das der Strich auf dem C wie Corona sein. Ja, genau. Das ist wirklich tatsächlich.
Ich könnte sogar lösen. Ich glaube, es heißt Control und T heißt Test. Und wenn nur das T kommt, nämlich Test, dann ist es, wie sag mal, ungültig.
Weißt du, was Test wirklich, oder wie Frau Federle in Tübingen sagt, Test. Wir testen viel in Tübingen.
Ach komm, machst du noch deinen Tübingen-Gag und dann kommt die Musik.
Du meinst jetzt
Stadt Mallorca nach Tübingen. Ja, komm, pass auf.
Also, liebe Freunde von Fußball MML, seid nicht doof, fliegt nicht nach Mallorca, ihr wisst, die Virusmutante P1, lass uns lieber dahin, wo dieses Modell jetzt gerade ist, unser Tel Aviv, das ist Tübingen, oder ganz kurz, die Playa de Boris Palma, verstehst du?
Ja. Übrigens, Mutante, ne? Das ist auch wieder, ne? Hier gendern, aber Mutante sagen, ne? Was ist denn mit dem Onkel?
Ja, die bösen Mu-Onkels. Auf Mallorca warten die bösen Mu-Onkels. Ne?
So, jetzt aber los, bitte. Musik, bitte. Herzlich willkommen, Fußball MML. Wir haben sowas von viel vor, deswegen kaum Zeit. Einfach nur ganz kurz hier die Namen: Micky Beisenherz.
Guten Tag.
Lukas Vogelsang.
Mike Nöcker.
Yeah! Und schon geht's los.
Wir sind mittendrin. Man hätte so viele schöne Sachen sagen
können. Ja, sag doch, komm.
Hier ist er. Er ist positiv auf gute Laune getestet. Die menschgewordene Schinkenstraße. Hier ist Micky Beisenherz. Also, für dich hatte ich nichts mehr.
Ja, ist schon klar. So, ist schon klar. Ja. So.
Können wir noch auflösen? Ich habe so viele Zuschriften bekommen, dass wir uns eigentlich wirklich gern haben, abseits von diesem Podcast, ja. Weil ich wurde besorgt, wir hatten besorgt, also familiäre Zuschriften. Leute, was ist denn da am ersten Weihnachtsfeiertag passiert und geht's euch besser?
Ach, wie lustig.
So, ja, also,
nein, wir uns so sind, angezickt haben oder
was? Ja, es ist alles.
Nein, wir sind, gut. wir sind, also auch für unsere Mallorca-Urlauber und Urlauberinnen, wir sind natürlich nach wie vor ungebrochen gut gelaunt, wir bleiben euer Megapack. Das ist doch klar. Ne, ist doch völlig klar. Ne?
Ich möchte übrigens ganz kurz mit Post anfangen. Zum einen zu unserem der.
Von Wagner oder?
Nein, von uns. Okay. Also an uns quasi. Zum
Liebes
einen.
Liebes MML.
Zum einen hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen, dass wir in der letzten Woche quasi für wenige Stunden unseren Shop eröffnet haben, um unsere MML-Tassen zu verkaufen, die dann aber auch wirklich nach wenigen Stunden schon ausverkauft waren. Ich sag nur, meine Lieblingszahl dabei ist, als wir den Shop öffneten und er online gestellt wurde und noch nichts gepostet haben, haben wir innerhalb von 3 Minuten 7 Tassen verkauft. Das fand ich schon mal so sensationell.
Okay.
So nach 4 Stunden mussten wir wieder zumachen und hatten wirklich alles verkauft, was da war. Und dann postete Magnus Lord Humangus auf Twitter.
Ja, so heißen unsere.
Für den nächsten Merch-Drop bereite ich einen Bot vor. Fußball-MML-Tassen sind der Yeezy des kleinen Mannes.
Schön.
Das mochte ich sehr.
Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja.
Das mochte ich auf jeden Fall sehr. Und für den anderen muss ich gerade nochmal suchen. Genau. Henry Hildebrand hat uns geschrieben. Nein, ich möchte es anders sagen. Henry Hildebrand erpresst uns.
Ja, hast du das auch bekommen?
Vor ein paar Wochen habt ihr mal im Podcast erzählt, dass ihr glaubt, dass nicht viele Jugendliche zuhören. Damals wurde auch gesagt, dass wahrscheinlich niemand von den 14-jährigen Markus Daum?
Ja, ich dachte, du liest das erstmal richtig vor und dann lassen wir ihn richtig auflaufen, dass er noch Markus Daum geschrieben hat. Aber so bist du ja nicht.
Oder Uli Hoeneß kennt. Ich, Henry, 14, höre euren Podcast quasi Dauerschleife und kenne sogar Daum und Hoeneß. Da ich diese Diskriminierung gegenüber mir und allen anderen jungen Menschen, die diesen Podcast hören, nicht dulden kann, fordere ich eine Entschuldigung im Podcast. Sollte dies nicht passieren, werde ich den Boykott MML ins Leben rufen und ihr werdet im Nichts versinken. Liebe Grüße vom MML-Fan. Henry.
Na gut, jetzt hat Henry übrigens...
Stellt euch das vor wie bei Liam Neeson in 96 aus. Henry. Ich werde dich finden und ich werde dich töten.
I got a certain set of skills. Ja, aber übrigens ist Markus hat er Daum oder Down geschrieben? Vielleicht meint er ja auch den ehemaligen Bundesliga-Profi Markus Down.
Ich erinnere mich an diese Folge. Explizit haben wir über Christoph Daum gesprochen, über so Figuren wie Rudi Assauer, Willi Lemke. Ja. Ja, die jüngere Generation, die uns zuhört, und der ist ja nun 14, wie wir dieser Nachricht entnehmen können, und hat glaube ich, auch schon öfter in diesem Podcast eine Rolle gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dass wir gesagt haben, so jemanden kennen die nicht mehr. Und er hat es ja bewiesen. Also, wenn man uns schon erpressen will, dann noch mit, so wie bei Karl Lauterbach, dann doch bitte mit Klarnamen.
Sehr gut. So.
Das heißt,
so
ist Henry ist geboren in dem Jahr, in dem Franck Ribéry die Bundesliga enterte.
Wahnsinn, oder?
Ja. Und also mit diesem
ist er nicht im Sommermärchen gezeugt worden?
Ja, oder er wird jetzt bald 15, dann ist er halt im Sommermärchenjahr. Da war ich das erste Mal Praktikant hier in Hamburg bei der Taz. Ja. Ist ja unvorstellbar.
Wahnsinn, ne? Aber Franck Ribéry, der damals 2007, als er die Bundesliga-Manege betrat, mit dieser legendären Aktion, als er den Ball auf der Fußspitze entgegen aus der Luft pflückte, ihn auf der Fußspitze hielt, über Frank Baumann hinweghob, der völlig konsterniert war, weil er bis dato in der Bundesliga sowas noch nicht erlebt hatte, und dann den Konter einleitete, der zum Tor führte. Das war im Grunde genommen wirklich so ein Fanal. Man wusste in diesem Falle, jetzt ist ein anderer Sheriff in der Stadt. Und es folgten dann für den FC Bayern sogar noch gar nicht so wahnsinnig, weil nach 2007 kam ja noch 2009 Ottl, Lell und Grafitsch mit dem 5:1, aber es war klar zu dem Zeitpunkt, das wird jetzt hier eine andere Bundesliga, ja, und es folgte dann ja auch eine andere Bundesliga.
Sie haben ja sozusagen den Goldstaub auf das Ribéry-Schnitzel, haben sie ja 2009 dann, wie sagt man denn, geträufelt?
Nee, ja, so gepudert.
Gepudert. Gestreut. Das ist heute wieder Wortfindungsstörung bei MML. Ja. Den Goldpuder haben sie dann gestreut, indem sie 2009 das veredelt haben durch Robben.
Ja.
Weil erst dann war Ribéry wirklich Gold wert.
Genau, mit dieser langen, grauen Unterbuchse. Ne?
Gegen Wolfsburg übrigens.
Ja.
Debüt gegen Wolfsburg.
Was ich nie vergessen werde, ist das wirklich erstaunte Gesicht im Interview. Uli Hoeneß, der ja immer quasi auf dem Geld gesessen hat, so ein bisschen wie Dagobert auf dem Tresor quasi, auf dem Geldspeicher. Und es überhaupt nicht fassen konnte, dass die Leute ausflippen quasi, weil plötzlich ein Weltstar zum FC Bayern kommt. Und dann irgendwie wirklich konsterniert sagte, hätte ich das gewusst, wie die Leute darauf reagieren, hätte ich das schon viel früher gemacht.
Dass sie auf Stars so zucken würden. Ich habe gedacht, dass man mit dem Lell und mit dem Ottel, dass man da auch Emotionen auslösen kann. Und dann rasten die plötzlich aus, wenn dann auf Schalke jetzt so ein Raoul ist. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass sie auf Stars stehen, hätte ich ja schon vorher.
Aber in diesem, wenn wir in dem Bild bleiben von Dagobert Duck, hat er alles richtig gemacht. In den 90ern hat er erstmal seinen Kreuzer Nummer 1 geholt. Und darauf entwickelt sich das ja.
Oh mein Gott, mein Gott. Hast du gerade Duck gesagt?
Nee, Donald Duck.
Donald Duck oder was?
Donald Duck.
Klickst du auf? Nee,
Dagobert Duck.
Er war auf Schalke. Ja, entschuldige, das färbt ab.
Ja, also schon
mit Dagobert lasse ich mich von euch nicht erpressen.
Ja.
Auf keinen Fall.
So, zurück zum Fußball.
War noch was am Wochenende?
15 Jahre später.
Ich habe den Code geknackt. Ich weiß jetzt, das mit den Bayern, ne?
Mhm.
Ich weiß jetzt, wie es geht.
Ah ja, okay.
Ja, weil die Bayern schalten einfach komplett um, sobald März ist. Das habe ich jetzt festgestellt.
Okay.
März, April, Mai. Das ist in der DNA des FC Bayern verankert.
Das ist aber jetzt auch nicht so ganz neu.
Nee, aber Info, ne? Jetzt wird's noch mal so klar,
ja.
Weil man hat's auch noch mal an dieser roten Karte gesehen, weil normalerweise jedes andere Team bricht halt auseinander.
Ja.
Der FC Bayern gewinnt dann halt 4-0 mit 3 Toren von Lewandowski und sagt irgendwie in der 14. Minute so, jetzt erst recht.
Ja.
Wir stellen uns eben nicht hinten rein, sondern wir zeigen mal ganz kurz hier der
Liga.
Für
Stuttgart vielleicht sogar echt schlecht gewesen, ne?
Ja.
Dass man so früh in Überzahl war.
Und da war mir klar, wenn man die Bayern jemals sozusagen schlagen will, die sind so ein bisschen wie heißt dieser Typ, der doch dieser unschlagbare, der nur hinten, wo das Blatt hinten
Siegfried.
Drauf war. Siegfried, genau.
Die aus Bayern, dem Nibelungenlied.
Die Bayern sind wie Siegfried.
Du bist doch mit dem zur Grundschule gegangen, Michael, du musst doch wissen.
Genau. Weißt du wo? In Hagen.
Oh, sehr gut.
So, die Bayern sind wie Siegfried.
Ja.
Die sind unschlagbar im März, April und im Mai.
Ja.
Bis auf das kleine Blättchen, was sie hinten drauf noch gehabt haben, da wo sie nicht unschlagbar sind. Das ist dann manchmal die Champions League, wo sie dann doch noch verwundbar sind.
Ja.
Ansonsten musst du aber vorher deine Aufgaben gemacht haben. Siehe Pokal, da sind sie rausgeflogen. Es gab, glaube ich, 2017 ist die einzige Ausnahme, wo sie mal im Halbfinale gegen Borussia Dortmund verloren haben.
Wir erinnern uns an die legendären Elfmeterschützen. Sind Philipp Lahm und Xabi Alonso.
Waren das die Ausrutscher?
Das war der wirkliche Ausrutscher.
Ja. Und ansonsten musst du aber deinen Job vorher erledigt haben.
Genau.
Weil dann kannst du sie nicht mehr schlagen. Dann sind sie so fokussiert, wenn sie wissen, okay, jetzt ist die Crunch-Time, das ist die Bayern-Zeit. Und dann ist halt schon durch. Insofern können wir uns schon wieder auf eine neue Meisterschaft vom FC Bayern. Ich bin jetzt, glaube ich, also das Spiel hat mich auf jeden Fall überzeugt.
Ja, ja.
Das wird auch in dieser Saison nichts.
Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also ein ganz, ich habe da so ein ganz seltsames Gefühl. Das versuche ich mit euch mal zu erörtern. Also zum einen ist es ja so, eigentlich ist das Fansein an sich ja eh schon totaler Blödsinn. Weil du mit Menschen jubelst.
Das Bayern-Fan sein oder?
Generell. Also auf Vereinsebene, weil du Menschen zujubelst, mit denen du persönlich nichts zu tun hast. Im Zweifel vielleicht noch nicht mal regional bedingt. Genauso Nationalmannschaft. Außer, dass man sich mit diesen Menschen eine Nationalität teilt, gibt es nichts, was einen emotional mit diesen Leuten in irgendeiner Form verbindet. So, will sagen, jetzt der Umstand, dass man das Treiben von Robert Lewandowski mit sehr viel Respekt und Bewunderung verfolgt und gleichzeitig irgendwie insgeheim hofft, dass er den Gerd-Müller-Rekord nicht knackt. Wo kommt das her? Ist es jetzt bei mir, ist es so ein seltsames Gefühl von Patriotismus oder wo kommt das jetzt her? Dass ich so insgeheim denke, ach, eigentlich wäre es auch ganz schön, wenn der Gerd Müller-Rekord.
Aber warum?
Also, aber denkst du jetzt, also, wenn ich denkst du jetzt, der Pole darf unserem Deutschen den
Rekord? Ich versuche nur gerade zu ergründen. Ich bin ja, glaube ich, nicht ganz alleine mit diesem Gefühl. Es gibt ja einige, die sagen, ach, eigentlich wäre es sehr schön. Mir ist es übrigens relativ gleich. Will aber trotzdem sagen, wo kommt dieses Gefühl im Kern her? Was ist das?
Aber ich habe das gar nicht, weil ich denke, mit wem habe ich denn noch weniger zu tun als mit Robert Lewandowski? Mit Gerd Müller.
Ja.
Weil dieser Rekord, glaube ich, Jahre vor meiner Geburt, war übrigens auch Jahre vor Henrys Geburt.
Ja, also allerdings.
An dieser Stelle
mal ich versuche nur gerade zu erörtern, weil dieses Gefühl, also
ich habe eher das
Ich Gefühl, bin jetzt eher stellvertretend für den deutschen Fußballfan, okay, wo viele so sagen, ach eigentlich.
Aber jetzt spur mal zurück. Also wenn wir sozusagen sagen, wir sind mit diesem 90er Fußball, also ich bin insbesondere mit dem 90er Jahre Fußball groß geworden und dann die Nuller Jahre und dann dieses Klopp Dortmund und all das, das ist ja noch sehr greifbar. Das heißt, Lewandowski haben wir alle groß werden sehen. Also erinnert euch, das war der zweite Mann hinter Lucas Barrios. Der kam nicht an Lucas Barrios vorbei. Dann ist Barrios irgendwann nach China gegangen.
Genau, und der Stolpervogel von Lech Posen.
Ich weiß noch, wie ein Kollege von mir damals gesagt hat, ey, guck dir den Stürmer an, den wir da jetzt haben. Barrios, geil, aber den wir aus Polen geholt haben.
Ja.
Das ist ein absoluter Chancentod, dieser Lewandowski. Der wird doch kein Jahr oder zwei in der Bundesliga überstehen. Und am Anfang, wenn man sich die Spiele anschaut, selbst als er da schon mal 10, 12 Tore geschossen hat, da hat man immer gesagt, Chancenwucher. Also Lewandowski brauchte unglaublich viele Chancen, um zu treffen. So, dann hat er sich in Dortmund gesteigert. Dann kann ich mich noch genau an den Abend erinnern. Da war ich mit Ludwig Trepte damals in der Kneipe, mit dem Schauspieler. Ja. Es war noch ein kompletter verrückter Berlin-Mitteabend später. Aber wir haben erstmal dieses Spiel geschaut. Und es sind 4 Tore gefallen gegen Real Madrid. Lewandowski schießt 4 Tore gegen Real Madrid. Das ist für mich persönlich als Zuschauer vom Fußball ein Meilenstein. Später saß ich bei uns in Mitte mit der Autorennationalmannschaft und wir haben Wolfsburg gegen Bayern geschaut, wo er, glaube ich, was war das?
5 Tore in 9 Minuten.
Ja. Ja. Auch ein Meilenstein. Das heißt, du siehst ja jemanden wachsen.
Ja.
Und plötzlich ist er das, was Christoph Knehr ganz, ganz toll beschrieben hat in der aktuellen Süddeutschen Zeitung, wo er sagt, der wird immer noch besser, obwohl er schon der Beste ist in dem, was er da macht. Und dann finde ich, dann musst du doch jemandem das auch gönnen können, dass du sagst, ey, ich habe so viele Jahre mit dem verbracht. Ich schaue dem jetzt seit 10 Jahren beim Besserwerden zu.
Ja.
Und dann bin ich dabei, historisch gesehen, wenn etwas Historisches gebrochen wird, nämlich der Müller-Rekord.
Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, den ihr vergessen habt. Er spielt bei Bayern.
So. Ja, aber das ist mir...
Das hat aber Gerd Müller auch getan.
Da habe ich keine Vereinsbrille auf. Also wenn es danach geht, weißt du, ich hänge immer noch den 4 Toren von Bart Gore gegen 1860 München nach. Das ist das Erfolgreichste, was ich auf der Habenseite habe.
Nee, aber ich kann den Punkt verstehen, Lukas. Ich kann aber auch den von Micky verstehen. Mir geht's eher in Richtung Micky und zwar weniger aus der nationalen Brille sozusagen, sondern eher, dass es... Ja, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die sollten irgendwie für die Ewigkeit sein.
Aber weil es die schöne alte Fußballwelt bedeutet, als die noch nicht so technisch und technokratisch war. Ja, ja. Also natürlich verkörpert, also ich glaube, Robert Lewandowski begeistert durch seine Art, Fußball zu spielen. Das ist wirklich ein sensationeller Stürmer, wahrscheinlich der beste Stürmer, den wir in der Bundesliga je hatten. Kann man, glaube ich, behaupten.
Auch der akribischste, ne?
Der
also auch das muss man nochmal dazu sagen. Er ist ja auch tatsächlich jemand, der, wenn wir mit Chancentod anfangen, der ohne Frage gewesen ist und erinnert euch an die Zeit, in der man gesagt hat, ja, in der Bundesliga hier gegen die Kleinen trifft er, aber in den entscheidenden Spielen, insbesondere in der Champions League, dann trifft er gar nicht,
versteckt sich etc. Aber er emotionalisiert natürlich null, ne? Also er begeistert durch seine Leistung,
Der ist eine Maschine.
Er ist so ein
technokratischer... Genau. So ein Ding, was funktioniert.
Genau, also eigentlich, aber er emotionalisiert dich natürlich null. Ne? Du respektierst ihn und du bist auch begeistert, ob der Leistung und aufgrund der Ergebnisse, die er dann für die Mannschaft erzielt. Aber er schafft es nicht, dich persönlich für ihn zu... Man hasst ihn noch nicht, man findet ihn noch nicht scheiße. Aber man findet ihn halt auch, er ist halt da. Er ist halt ein extrem guter technischer...
Aber das ist ja genau das, was das Unnahbare ausmacht.
Ja.
Dieses jemand, der eigentlich seit 2011 sein Essen rückwärts isst.
Ja.
Also er hat da angefangen. Er hat ganz vorne sozusagen bei dem jüngsten Gericht, er hat sozusagen bei seinem Gnadenbrot angefangen und isst sich seitdem rückwärts durch die Bundesliga. Und deswegen ist der so fit. Und wenn man dem dann zuschaut und dann weiß man halt, zusammen mit seiner Frau, die ja irgendwie Kampfsportlerin ist, so, das ist halt so ein Optimierungskappel. Das heißt, man kann sich das vorstellen. Man stellt sich den jetzt nicht vor, dass der mal losgelöst drei Bier trinkt und dann irgendwie nachts auf dem Tisch steht und irgendwie zu Captain Jack tanzt. Das stellt man sich bei Lewandowski
nicht
vor.
Und das ist wunderbar. Captain Jack war ein Supermodeliger. Und der Hathaway, was aber auch der Weg fehlt. Das ist so eine Cotton-Eye-Show. Das haben wir gerade gemacht. Und so sind wir 1994 an die Bremen. Der Thomas Hessler.
Aber guck mal, jetzt haben wir es doch endlich. Mario Basser, so klingt 90s Trash.
Ja, das ist ja. Genau.
Ist ja fantastisch. Ja. Nein, aber man kann sich den. Der eskaliert ja nicht. Und selbst im Jubel, der ist immer reserviert. Und der ist sich seiner eigenen Überlegenheit mittlerweile auch so dermaßen bewusst, dass er es ja gar nicht mehr ausspielen muss. Und natürlich zerschellt daran jede Empathie, also jedes Gefühl, jede Emotion, die du haben könntest gegenüber so einem Spieler, der auch mal fällt. Das ist ja komplett verschwunden. Das hast du. Bei Lewandowski ist genauso wie Ronaldo. Weswegen du ja in der Emotionalität im direkten Vergleich, oder den hatten wir ja auch schon mal zwischen Ibrahimovic, der sich da mit LeBron James anlegt, Messi, der einfach auch polarisiert. Aber Ronaldo ist halt immer Ronaldo, weil Ronaldo ist so ähnlich wie Mickys Gedächtnis. Was war das? Aus Teflon, ne? Das haben wir gesagt. So dieses aus Teflon. Lewandowski und Ronaldo sind Männer aus Teflon.
Nein, aber Moment mal. Ronaldo ist aber jemand, der aber wesentlich mehr emotionalisiert. Da würde ich eher sagen, da ist sogar eher Messi derjenige, der nicht emotionalisiert, weil Messi natürlich viel mehr der Androide ist. Ronaldo polarisiert doch viel mehr, weil er sich viel mehr ins Herz schauen lässt. Denk bitte alleine an die Szene. Also erstmal, wie sehr er uns auf den Sack geht, weil er selbst nachdem er einen Elfmeter geschossen hat, zur Eckfahne rennt, sich das Trikot runterreißt und jubelt. Oder wie Ronaldo an der Außenlinie stand
im EM-Finale.
Frankreich, also der finde ich, da emotionalisiert Ronaldo viel mehr. Da gibt es andere, wo ich glaube, dass sie auch viel technokratischer rangehen. Da finde ich, ist der Vergleich mit Messi viel naheliegender.
Okay, mir ging es eher um dieses Perfektionistische. Also man hat ja das Gefühl bei Ronaldo und Lewandowski, also auch Ronaldo ist ja gar nicht abstrus, dass der jetzt nochmal 2 Jahre zu Real Madrid zurückkehrt und eventuell ein Sturmduo mit Haaland bilden könnte, worüber wir noch sprechen werden. Aber das ist halt so, man traut ihm das zu, weil man weiß, der achtet so sehr, der ist auch so asketisch unterwegs wie Lewandowski auch. Aber so ein Asket, der emotionalisiert ja nicht so. Also
dann lobe ich mir doch zum Beispiel Davy Selke, also der emotionalisiert sehr, ist halt nur.
Ja, wo willst du
sonst halt nichts, ne? So, die Leistung halt.
Aber der Strafraum, du weißt ja gar nicht, wo du damit
hinfällst. Aber der Vergleich zu Ronaldo, der ist ja total nachvollziehbar. Also insbesondere was die Arbeit mit und an seinem Körper angeht. Also
ja, ich will damit nur sagen, aber die emotional, ja, natürlich, klar, ist ein absoluter Vollprofi, aber er emotionalisiert halt nicht so sehr wie Ronaldo. Ronaldo ist jemand, dem du auch ein bisschen ins Herz schauen kannst.
Und der natürlich auch jede Sekunde eines Spiels ausnutzt, um in irgendeiner Form zu polarisieren. Ne?
Genau.
Also das Hinstellen beim Freistoß, dieser komische Urschrei, den er nach dem Tor macht.
Ja, auch jemand, der sich zum Idioten macht.
Das ist übrigens, das finde ich übrigens, dass Lewandowski macht sich nämlich total zum Idioten, wenn er nämlich versucht, diese Posen auch nachzumachen.
Also,
dieses, ne, Zunge rausstrecken und irgendwie Faust gegeneinander, wo du denkst, lass es einfach, es passt überhaupt nicht zu dir.
Ja.
Lass den Quatsch, du brauchst keinen Signature-Jubel.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, das wäre so, als würde jetzt Heiko Maas sich irgendwie einen Cap aufsetzen oder so, ne? Lass mal besser sein.
Also das kann Ronaldo natürlich viel, viel besser und andere auch. Espresso rühren zum Beispiel und solche Sachen.
Stimmt, ja, das ist gut.
Haben wir jetzt wieder gesehen beim Spiel. Naja, wie kamen wir drauf? Achso, wir machen ja einen Fußball-Podcast.
Richtig.
So, habe ich dich unterbrochen?
Nee, überhaupt nicht. Ich grübel nur, ich habe ein Schwarzloch. Ich überlege die ganze Zeit, wie heißt denn dieses Spiel, wo die alle ihre Jubel herhaben? Dieses PlayStation-Spiel.
Ach, FIFA-Soccer.
Nee, von die jubeln doch alle aus diesem Ballerspiel. Bin ich 53 Jahre alt, mir fällt nichts ein.
Was World of Warcraft oder was?
Nein, jetzt bräuchten wir Henry. Wie heißt es? Fortnite, genau.
Ich wollte nämlich sagen, also ihr kennt ja zum Beispiel diesen Harlequin-Jubel von Griezmann.
Ja.
Wo er das L vor die Stirn hat und dann so zappelt. Ja. Das ist ja ein Fortnite-Jubel.
Ach so, das genau, wusste ich zum Beispiel
genau wie der Floss. Dieses wo Hand vor dem Rücken, Hand hinter dem Rücken, was Ibrahimovic ja mal.
Du sahst jetzt wieder aus, als hättest du einen Schlaganfall. Ja.
Der Floss, den Ibrahimovic ja auch mal in einer dieser amerikanischen Late-Night-Shows getanzt hat, weil er es kann, ist ja auch aus Fortnite. Aber Lewandowski ist komplett nicht Fortnite. Lewandowski ist Tetris. Und zwar auf dem Level, wo wir alle anderen schon ausgestiegen sind irgendwann. Irgendwann kommt bei dem die Rakete am Ende. Die Rakete kommt nämlich, wenn er diese Saison, meine kühne These.
Kühne These.
Der bricht den Rekord nicht nur, der schießt 43 Stück.
Ja, wenn man das jetzt mal, es gibt ja exponentielles Wachstum. Bei Lewandowski ist eine Modellrechnung durchaus angebracht und das erscheint mir nicht unrealistisch.
Ja. Wenn wir übrigens mal, wenn wir Lewandowski mal streichen würden, ne, dann können wir berichten von einem sehr spannenden Dreikampf um die Torjägerkanone zwischen André Silva von Eintracht Frankfurt mit 21 Toren, Erling Haaland mit 21 und Wout Weghorst in Schlagdistanz mit 17 Toren.
Was ja alles wirklich sehr gute Zahlen sind. Das sind Bombenquoten.
Das sind halt die Bobic, Jeboa, Kirsten, Basler Zahlen aus den frühen 90ern. Ja. Oder auch noch Martin Max ist, glaube ich, einmal mit 18, einmal mit 21.
Ja, Moment, Bobic und die anderen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also Bobic ist ja wirklich mit, glaube ich, 17 Toren Torschützenkönig. Das ist ja also spektakulär wenig. Und die anderen haben ja dann wenigstens 20 oder 22.
Aber Haaland hat halt auch mit noch 8 Spielen zu gehen, 21.
Das ist schon doch
vielleicht auch am Ende 30.
Also Ailton war damals mit 28 Toren 2004 eine absolute Granate. Das war eine absolute Granate, weil 28 Tore in 34 Spielen ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und auf diesem Wege sind die jetzt alle. Nur
und, da ist halt einer, der... Und 2009, weil du schon über Ottl und Grafitsch
seine Hacke, Dzeko
hatten 25 und 26, glaube ich. Hatten 51 oder 53
irgendwie so.
28 und 25. Ja. Nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall sind die den Hügel der Leiden hoch und runter und hatten am Ende über 50 Tore zusammen. Das erfolgreichste Sturmduo aller Zeiten.
Grafitsch hatte, glaube ich, sogar auch 28. Kurz,
ich möchte noch auf eine Sache eingehen von Mike, weil er sagt, du musst die Bayern eigentlich im Schneesturm packen.
Ja,
sie sind sehr wetterabhängig, die Kachelmannschaft. Du musst die Bayern im Schneesturm packen, was Kiel geschafft hat und was Bielefeld, wo Bielefeld auch die Schwächen der Bayern aufgezeigt hat. Das ist vorbei. Sie haben ihre Gefräßigkeit zurück. Also ich habe gelesen, irgendwie L'Equipe oder so hat geschrieben, Paris hat Angst vor dem Monster Bayern. Das ist ja die Champions League-Auslosung nochmal. Bayern gegen Paris, Dortmund ausgerechnet gegen Deutschlands besten Torschützen im Moment, Ilkay Gündogan, ist auch eine Geschichte. Ja. Und die haben aber ihre Gefräßigkeit zurück. Die Bayern sind wieder das Monster, das wir aus Lissabon kannten letzte Saison.
Endlich sind die Bayern zurück.
Das ist übrigens auch etwas, schönen Gruß an Pep Guardiola in Manchester. Das hat er ja nie geschafft, dass die auf den Punkt im April,
sie
waren
immer
vorher schon 20 Punkte weg in der Bundesliga, hatten dadurch keinen Titelkampf mehr, dadurch auch keine Reibung. Wir haben ja gelernt, Mike, dass Reibung sehr wichtig ist. Und das ist ja weggefallen, deswegen sie dann, erinnert euch an die Saison, dann sind sie irgendwann gegen Real Madrid oder Atletico Madrid rausgeflogen, haben dann noch gegen Sascha Mölders und Augsburg verloren und dann war die Saison vorbei. Das passiert ja unter Flick nicht. Das heißt, diese neue Gefräßigkeit, dass diese Mannschaft auch von Lewandowski und Müller in diesen Frühling gezogen wird. Mhm. Also die beiden sind ja irre da vorne.
Ja.
Das ist ja nicht nur Lewandowski, sondern es ist ja nach wie vor auch Radio Müller, Antenne Bayern, wie ich ihn nenne.
Schön.
Höllensaison. Die ziehen das von vorne weg und das ist grandios und das macht natürlich vor allen Dingen auch gar nicht mal so den Bundesligisten Angst, weil ich glaube, so im Regelbetrieb kriegst du sie. Aber ich glaube ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Pochettino. Sucht euch was aus. Wir schneiden das nachher.
Ja.
Der wird schon grübeln, wie er die Bayern vom Wochenende, was er da gesehen hat, wie er die kriegen kann. Zumal Folgendes, wenn es nach 20 Minuten 0-0 steht, holt Flick ja einfach einen vom Feld. Und dann weiß Paris überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen.
Schöne Vorstellung.
Ja.
Aber, und dann noch eine Sache zu Stuttgart. Ich kann es total nachvollziehen. Der Trainer sagte ja auch, Pellegrino Matarazzo sagte ja auch, die haben gleichzeitig wahrscheinlich zwei Gedanken im Kopf gehabt. Zum einen, scheiße, jetzt müssen wir das ja gewinnen, weil wir sind ja eigentlich ganz gut. Wir sind ja der VfB Stuttgart.
Ja.
Sind die Bayern ein Wege? Scheiße, jetzt müssen wir das gewinnen. Und ach, jetzt schaffen wir es auch so. Und dann steht es halt 10 Minuten später 3-0.
Ich finde es übrigens sehr bitter, dass Silas Wamangituka Kreuzbandriss hat. Das finde ich echt bitter.
Ist ein Kreuzbandriss?
Ja.
Ach,
ja,
das ist überhaupt...
Das finde ich richtig... Also jede andere Verletzung wäre auch scheiße, aber ich finde es halt wahnsinnig bitter, weil das ja einer der hoffnungsvollsten Spieler derzeit der Bundesliga ist, den man sich wahnsinnig gut angucken kann. Für ihn persönlich sowieso immer schlimm. Also gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Scheiße.
Und vielleicht noch einen Punkt aus der Statistik, weil ich gerade eben André Silva mit 21 Toren genannt habe.
Ja.
Da ist die große Frage, knackt er den Bernd Hölzenbein-Rekord. Ja. Er ist nämlich tatsächlich der zweitbeste Torschütze in der Geschichte von Eintracht Frankfurt.
Doch schon,
in
ja?
einer Saison, ja, besser jeweils nur Bernd Hölzenbein.
Ach so. Wann war das? 76 mit 23?
Also zu diesem Zeitpunkt, glaube
ich. 76 ja. mit 1976 hat 23 geschossen, glaube ich, in einer Saison, oder?
Ja.
Okay.
Ja. Also, auch da.
Ja bald. Und da muss ich dann denken, ja, ich mag den Silva, aber der Hölzenbein. Also, da bin ich Romantiker. Da hab ich mir wirklich, das lag mir schwer im Magen. Ich muss aber einmal sagen, großes, großes Lob. Einmal nach Köpenick und dann nach Frankfurt. Zwei Mannschaften, die ja schon die ganze Saison Spaß machen.
Ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, das Hinspiel war doch auch schon so ein Irrsinn, wo es ganz früh 3-0 stand und am Ende 3-3. Also, die machen großen Spaß und ich bin sehr, sehr beglückt gewesen am Wochenende, dass ich mal wieder Konferenz geschaut habe und dann dieses Spiel auch von Sky sehr gut gefeatured wurde. Und das hat Spaß gemacht, weil da zwei Mannschaften mit offenem Visier, also Andrich natürlich wahrscheinlich, ja. Also ich freue mich schon auf Ranissimo. Ist natürlich, und Bundesliga Classics, es ist natürlich das Eigentor der Saison. Man kann es nicht anders sagen.
Schön ausgetanzt.
Das habe ich so das letzte Mal, wie hieß er? Der Torwart vom VfL Stuttgart, hieß er Franz Wohlfahrt?
Franz Wohlfahrt.
Franz Wohlfahrt.
Der außer wie so Sly Stallone in Tango und Cash.
Ja, Franz Wohlfahrt. Also, das ist so aus Franz Wohlfahrt Zeiten. Da hat mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ja, und dann Max Kruse, der nochmal gezeigt hat, dass es ein Fehler ist, ihn nicht als Geheimwaffe mitzunehmen
Wahnsinn,
zur Europameisterschaft, weil er einfach ein absoluter Instinktball
ist. Das ist der Hammer. Wirklich.
Den macht er ja absichtlich.
Ja.
Er guckt den ja aus.
Ja.
Der Ball kommt und ich wäre froh, wenn ich den irgendwie auf die Stirn bekomme und mir dabei nicht das Nasenbein breche.
Dann köpfst du das Ding per Bogenlampe ins lange Eck, weil du siehst, dass der Torhüter sich in die andere Richtung bewegt. Das ist echt so viel Qualität. Wahnsinn.
Ja, das war ganz viel in der Bundesliga. Also nicht nur dieser doppelte Doppelpass von Sané und Müller, der dann zu dem Tor von Gnabry geführt hat, sondern auch was Silva und Kostic vorne gespielt haben, auf der anderen Seite aber wieder Max Kruse. Also das war wirklich mal wieder so ein, das war ein Spektakelwochenende. Das hat große Laune.
Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Das
und dann noch Dortmund. Ach nee.
Ja, Dortmund doing Dortmund things, ne? Das war dann halt, ja, das und jetzt sind wir natürlich, es ist ja völlig klar, wir sind ja MML, also Terzic raus, hoffentlich kommt bald Rose, das ist ja wohl völlig klar.
Ja, Rose, ne? Total erfolgreicher Trainer.
Ja, so, bitte, ne? Und ich weiß nicht, war es die Bild? Höchstwahrscheinlich, also Alfred Draxler hat wahrscheinlich noch...
Ich sagte Rose aber mal eins, kurze Warnung. Ein anderes relativ labiles Team in dieser Saison, das Schalke 3-0 geschlagen hat, war Hertha BSC unter Labbadia. Ich glaube, zwei Wochen später war Labbadia dann auch weg und durch Paldada ersetzt. Also ein 3-0 gegen Schalke ist immer ein ganz schlechter Indikator für den weiteren Saisonverlauf.
Das ist absolut richtig. Ja, ich glaube, die Bild-Zeitung aber spekuliert schon darauf, dass sie jetzt einfach direkt tauschen. Also Terzic nach Gladbach.
Wolle Rose tauschen?
Und Wolle Rose tauschen. Ja, so.
Sharing is caring, sage ich nur.
Kurzer Service hier für unseren Freund Joachim Krohl, der mir nämlich geschrieben hat, eine SMS, warum ich denn jetzt so Beef gehabt hätte mit Micky Beisenherz, der uns seit 2-3 Jahren hört, der aber immer noch nicht weiß, wer ist Micky Beisenherz, wer ist Mike Nepp.
Also,
ich könnte euch kurz vor der Werbung hier noch einmal einsprechen, wer ihr seid und dann gehen wir.
Ist ja bei mir ist es ja nun auch nicht ganz so einfach, weil ich ja sehr häufig die eigene Identität verlasse zugunsten irgendwelcher Heroen aus den 80ern und 90ern.
Mike, das ist doch nicht so schlimm.
Ja. Also. So, ich hole mir noch schnell was zu trinken, bin gleich wieder da. Ich muss kurz
mal. So, und jetzt, pass auf, ich mach's ganz einfach. Einmal hier den stimmlichen Abgleich. So.
Lieber Sie Joachim hören, Krohl, ich bin's, dein Mike.
Sie hören jetzt den nächsten Werbeblock mit Mike Nöcker. Und ich sag dir eins, Mike Nöcker, was hab ich wieder Faszienschmerzen gehabt heute Morgen? Und dann habe ich mich über die Blackwall gerollt und seitdem geht's mir einfach viel, viel besser.
So ist es nämlich. Das ist insbesondere ja in Zeiten von Homeoffice kaum noch Bewegung und so weiter und so fort. Da macht der Körper ja irgendwann nicht mehr so richtig mit. Man kennt das. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche. Langes Sitzen ist einfach irgendwie nicht so förderlich. Und dafür gibt es Blackroll unter blackroll.com/fußballmml. Werdet ihr letztlich ja alles finden für Regeneration, für die eigene Selbstaktivierung, um zum Beispiel mit dem Smoothboard, das ist eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch, die druckentlastend wirkt und letztlich aktives Stehen fördert. Posture 2.0 beispielsweise ist ein Haltungstrainer, der erinnert, sich aufzurichten und hilft für eine gute Körperhaltung. Also im Grunde genommen ist das Programm gegen die Langzeitfolgen von Homeoffice, Homeschooling, von
Genau. Ich habe die Black Roll schon häufiger benutzt, gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausführungen und habe dort diversen Blockaden im Körper entgegengewirkt. Also sei es im Unterarm, sei es zum Beispiel auch eine muskuläre Blockade auf dem Schienbein, was dazu führen kann, dass man sogar so Mini-Lähmungserscheinungen im Fuß hat. Und da kannst du mit einer Black Roll extrem gut dem entgegenwirken. Im Grunde genommen kannst du das zu Hause machen, was ein guter Physiotherapeut mit dir macht.
Du kannst
dir die Sachen rausmassieren.
Sehr gut so unter den unteren Rücken.
Genau.
Und so rüberrollen, das sieht manchmal ein bisschen komisch aus von oben,
aber es fühlt sich sehr gut an. Eine Menge.
Ich habe schon seit Jahren eine Black Roll und habe jetzt aber seit kurzer Zeit, weil meine alte tatsächlich ausgedient hatte, eine neue Yogamatte auch von denen. Und einfach ein sehr, sehr guter Stoff, passt jetzt auch farblich, passt zum Boden meiner Wohnung. Alles ist jetzt in Schwarz, also sehr, sehr gut.
Ja, fantastisch.
Damit ihr die Gutscheincodes nicht durcheinander bekommt, bei Enstons ist es 15 mmml.
Ja.
Bei Black Roll ist es MML 15. Wirklich?
So? Ja.
Ah, okay. So.
Ihr bekommt 15% Rabatt auf letztlich das, was es unter blackroll.com/fußballmml so zu finden gibt. Schaut einfach mal rein. Man kommt, glaube ich, ein bisschen entspannter, entlasteter und auch ein bisschen fitter durch diese Homeoffice-Zeiten.
Ja. War das jetzt die Midroll oder die Black Roll?
Das war die Black Roll in der Midroll.
Okay, perfekt.
So, ich mache mir mal einen auf.
Ja.
Leipzig immer noch Zweiter übrigens, ne?
Wie die Leute dich abhassen im Internet, ne? Dafür, also du giltst mittlerweile, so wie sie Reif jahrelang mindestens das Sympathisantentum mit Bayern München nachgesagt haben, giltst du jetzt als nicht nur Fan, sondern auch Verfechter des gesamten Produkts RB Leipzig. Du bist einer von 8 Leipzig-Fans und aber eigentlich der Vorreiter. Also wenn es mal wieder eine Talkshow, also wenn Maybrit Illner jetzt mal wieder einen Talk macht, wo jemand dazugeschaltet werden sollte, wirst du das sein, wenn es um Leipzig geht.
Das ist doch komplett von vorne bis hinten erfunden, was du gerade sagst.
Nein, ich kriege dermaßen viele Beschimpfungen auf unserem Instagram-Account, auf meinem privaten Instagram-Account, weil sie sich bei dir komischerweise nicht trauen. Ja, Herr Nöcker, und was soll das? Und hier das Produkt RB Leipzig schon wieder so in Schutz zu nehmen und wie kann man nur und gleichzeitig aber Fußballromantik predigen, aber Red Bull saufen. Also all das kommt ja bei mir an.
Das kommt bei dir an. Vor allen Dingen, ich predige Romantik.
Ach, weiß ich nicht. Ich predige
Romantik. Du bist ja Julio Iglesias von MML. Ich predige Romantik. Das finde ich also.
Ist das? Ah, sehr schön.
Ja.
Aber so. Das ist mal was anderes, um mal richtig reinzugrätschen, ja? Wie seht ihr denn eigentlich die WM-Qualifikationsspiel-Nominierung, den Kader von Jogi Löw? Und lass noch mal richtig zum Abschied. Ich meine, der hat jetzt noch ein paar Wochen mit uns, ne? Lass mal richtig draufhauen. Was eine Scheiße.
Wo ist denn der Kruse? Ja. Wo ist denn der Volland?
Ja, das, aber wirklich, und pass auf. Und weißt du, wer gesagt hat, und wo ist der Maxi Arnold? Maxi Arnold.
Maxi Arnold war sehr enttäuscht. Ich finde aber ehrlicherweise, es ist nicht unberechtigt, weil Maxi Arnold wirklich, wie natürlich halb Leverkusen.
Wie
kann man denn Wolfsburg und Leverkusen verwechseln?
Welche Werke waren denn da am Drehen?
Bei mir auch. Ah, Mann, ja. Die Synapsen hier funktionieren wieder nicht.
Sie hören jetzt Oliver Werke?
Maxi Arnold.
Nee, aber also ganz, ganz kurz. Ich habe geschnaubt vor Wut, weil natürlich 13 Tore in 28 Spielen in der Ligue 1 von... Also der vielleicht beste Wechsel, das Volland aus seiner Wohlfühloase Leverkusen, wo sie aber nie so richtig, also der Prophet gilt ja nichts im eigenen Land. So war es in Leverkusen. Sie haben immer noch jemanden dazugeholt, statt zu sagen, ey, wir haben eigentlich schon den kompletten Stürmer da vorne mit Volland. Und der ist ja einer unserer absoluten Lieblingsspieler.
Aus dem Haberland
ins Herz. Also bei Hoffenheim schon großartig, bei Leverkusen nochmal einen Schritt gemacht. Und unter Niko Kovac, also es ist perfekt. Das ist eine sehr gute Symbiose. Der Kovac-Fußball passt einfach sehr, sehr gut zu Vollands Interpretation des Stürmers. Und er spielt grandios. Er hat ja auch schon, ich glaube, er hat sogar das Topspiel gegen Paris Saint-Germain entschieden und so. Also er ist eine große Nummer. Es gibt auch viele Artikel mittlerweile auch in Frankreich über ihn. Und der fehlt mir schon. So, und dann habe ich gedacht, natürlich nach diesem Wunderkopfball von Kruse, warum nicht mal Max Kruse? Nun sind aber zwei Dinge. Zum einen wird Jogi Löw auch noch am Ende, überraschenderweise am Ende seiner Jogi Löw-Karriere, immer noch Jogi Löw sein.
Er
hat jetzt nicht bei Kießling angefangen, gesagt, willst du nicht nochmal kommen? und er wird auch nicht Volland aus Frankreich zurückholen. Ich hätte es gerne. Andererseits habe ich mir dann dieses, es ist ja jetzt mittlerweile immer so, dass sie Mittelfeldangriff als eins bringen. Also früher war klar Mittelfeld, dann Sturm. Und mittlerweile ist immer, wenn sie den Kader veröffentlicht, ist Mittelfeldangriff
eins. Das war ja früher übrigens auch so, ne, dass Mittelfeld und Angriff zusammengenommen wurden.
Ja.
Gestern noch gesehen, von 1984 bei Arne Zeigler, dass halt das Länderspielaufgebot 1984 mit Lothar Matthäus, da waren sie nämlich auch alle. Mittelfeld und Angriff war eins.
Okay, das war ganz lange nicht. Dann waren immer so drei Stürmer noch. Genau. Dann haben sie jetzt aufgehört. Wie gesagt, der beste Torschütze, der beste deutsche Torschütze in dieser Saison eh und ohnehin Ilkay Gündoğan. So, und dann habe ich mir aber die Namen mal durchgelesen, wenn er die nominiert. Und jetzt sagt mir mal, wen ihr von denen rausschmeißen würdet.
Das ist
würdet,
es halt eben, genau.
Um Max Kruse, ja. Maxi Arnold oder Kevin Volland mitzunehmen. Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Timo Werner, Florian Wirtz, Armin Younes.
Mhm.
So.
Tja. Vielleicht Timo Werner.
Aber ist auch derzeit der mit den meisten Torbeteiligungen im von Tuchel aufgefrischten Chelsea London, ne?
Ja. Schwierig.
Ja, echt schwer. Ja,
also du kannst sagen, muss Florian Wirtz mitkommen. Andererseits, warum denn nicht? Wir sagen ja auch seit 3-4 Jahren, nimmt doch die Jüngeren mit, wenn sie es können. Nimm doch so einen 17-Jährigen mal mit, der muss sich ja mal dran gewöhnen. Der ist die Zukunft der Nationalmannschaft. So, dann Musiala ist ein absolutes Muss, weil er hat ihn vor 2 Monaten überredet, für Deutschland zu spielen. Wenn er ihn jetzt nicht mitnimmt, dann ist sozusagen dieser Handschlagvertrag.
Total.
Wir nehmen, du bist die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Absolut. Du musst für Deutsches Spiel spielen, nicht für England, bitte. Und dann lädst du ihn nicht ein.
Ja,
geht
das
nicht.
Kannst du nicht machen.
Was du machen kannst, ist natürlich, du nimmst ihn jetzt mit, wechselst ihn einmal.
Eine Minute.
Eine Minute, ja. In der 93. Minute kommt er. Und danach hast du erstmal 2 Jahre Ruhe. Dann kann er sich entwickeln.
Geile Vokabel dazu. Und das ist noch aus Zeiten, Micky erinnert sich vielleicht, Erdal Keser.
Ja, natürlich.
Erdal Keser hat ja dann, der hat in Dortmund, war der, glaube ich, angefangen. Genau. Der hat irgendwann die Talente, also türkischstämmige Jungs, die in Deutschland aufgewachsen sind, irgendwann für den Verband der Türkei rekrutiert. Mhm. Und da war die Vokabel war immer festgespielt.
Ja.
Das heißt, also nicht in Zeiten von Mustafa Dogan, aber so danach war wichtig, Özil musste irgendwann für Deutschland spielen, um sich festzuspielen. Ja. Und Musiala muss jetzt auch für Deutschland spielen, um sich festzuspielen.
Ja.
Das ist dann festgespielt.
Ja, um sich festzuspielen, das ist richtig.
So, der kann nicht mehr wechseln.
Der kann dann 2 Jahre, kann der erstmal irgendwie Platz machen für Max Kruse. Und so halt.
Ja, aber
zum Beispiel.
Also, Armin Younes ist eine Belohnung für das, also das ist sozusagen endlich mal, um auch zu sagen, Eintracht Frankfurt, grandiose Arbeit, Rode können wir nicht mitnehmen, nehmen wir Armin Younes mit, perfekt. Kannst du auch nicht machen.
Ja.
Der Einzige wäre noch, wo ich sagen würde, Florian Wirtz hätte nicht und der hätte auch Stefan Kuntz in der U21 für die bevorstehende Europameisterschaft sehr gut zu Gesicht gestanden. So, und dann kannst du vielleicht noch drehen.
Armin Younes ist wahrscheinlich auch der einzige Armin, der in diesem Jahr in Deutschland noch was reißen wird. Ne? Schöne Grüße nach NRW.
Da lebt er wieder, ne? Hier der alte Sozialdemokrat. Da ist die SPD, wieder HSV.
Ja,
ne?
Das ist
wirklich jahrelang.
Ja, meine SPD lasse ich mir auch von Saskia Esken nicht kaputt machen, verstehst du? Das
jahrelang
ist meine SPD.
Ja. Jahrelang kacken sie ab.
Ja, du
kaum haben sie mal ein Ding mal irgendwie gewonnen, da sind Mike. Sie wieder da und ne, erobern schon wieder alles.
Nur weil deine
schon.
Partei der Maskenrafkes.
So.
Ist halt so.
Esken.
Ja.
Na gut, wie ist das jetzt so schnell gekippt?
Weiß ich nicht.
Ja,
weil hier der Sozialdemokrat hier Werbung gemacht hat.
Ja, und jetzt noch kommt noch Lukas Vogelsang von der Linkspartei. Ne? Und dann... Ja.
Also ich lege mich jetzt fest, ich hätte Jonas Hofmann oder Florian Wirtz vielleicht zu Hause gelassen für Kevin Volland, aber wir wissen nun mal, Löw und Volland, das ist von uns, das ist hier von jemandem,
so
der Romantik predigt, wie Mike Nöcker, das bleibt aber auch eine
Naja, und
eine
dann wird es ja noch im Hinblick auf das Turnier noch interessant, wer dann zum Beispiel für Thomas Müller dann auch weichen muss. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt alles noch ein bisschen früh. Kommt ja auch noch alles auf uns zu. Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen? Haben wir noch nicht, dass Gianni, ich weiß auch gar nicht, ob die Zeit heute ist. Also es gibt ja noch 2 Dinge, über die man auch noch mal kurz sprechen könnte. Punkt 1, Čeferin und die vollen Stadien. Oder die zumindest nicht komplett leeren Stadien. Und der Gedanke von Gianni Infantino, die WM künftig, also ab 2024, alle 2 Jahre auszutragen. Da müssen natürlich dann dementsprechend die ausrichtenden Nationen müssen halt sagen, da müssen die Sklaven ein bisschen schneller fertig werden mit den Stadien. auch das wird noch interessant sein.
Man kann das ja auch gleich in der Region lassen, ne? Also man macht irgendwie Katar, dann Saudi-Arabien und so.
Ich denke, Saudi-Arabien wird jetzt mal wirklich völlig ironiefrei vermutlich als nächstes auf der Matte stehen. Denn warum denn nicht mal die Saudis? Oder vielleicht auch
Saudi.
Oder halt ja, oder
heute Lettenplätten.
Naja, aber also konsequent wäre es natürlich, wenn China demnächst sagt, wir würden, ich meine, das ist ja zumindest eine fußballbegeisterte Nation, und wenn die sagen, pass mal auf, wir können das auch fürs Renommee ganz gut gebrauchen als.
Darauf wird es doch hinaus.
Ja, natürlich.
Doch genauso
natürlich
sein, wie
wird
bei
das
den
passieren.
Olympischen Spielen, wo es kein normales Land, kein normaler Rechtsstaat, keine Demokratie mehr, genau, sagt, ja klar, Bach und seine 8 Meter hohen Akten oder was, Verträge, die sie da haben, die sollen auch mal, die können gerne mal bei uns vorfahren, das ausladen und wir hosten dann die Olympischen Spiele, will ja keiner mehr. Ja. Das heißt, du wirst nur noch in sogenannte apostrophierte Unrechts- oder Schurkenstaaten kommen, so geht's ja den Olympischen Spielen in der Zukunft auch.
Genau.
Und die WM ist auf dem besten Weg, dann vor allen Dingen alle 2 Jahre.
Ja, ja.
Ja, so.
Ja, weil dann auch richtig viel Qualität zu sehen ist. Das erleben wir ja jetzt schon bei den großen Turnieren, speziell WM, dass halt ganz viele Spieler komplett überspielt dorthin kommen, weil die, keine Ahnung, wie viel, 60, 70 Spiele pro Saison haben. Das wird ja nicht besser werden. Also du bessere Turniere wirst du nicht erleben.
Also vor dem Hintergrund, so verblendet muss man auch mal sein, dass wir gerade die Diskussion haben mit Boykott Katar.
Ja.
Sich dann hinzustellen nicht und zu sagen, ja gut, wir haben jetzt gerade eine Club-WM in Katar gehabt. Wir haben jetzt eine Weltmeisterschaft in Katar. Es ist eh schon zu viel. Ich glaube, jetzt kommt jetzt noch ein dritter Europapokal, auf den kein Mensch Bock hat. Vor allen Dingen nicht Max Kruse, der ja gesagt hat, also diese Conference League, ich weiß gar nicht, was es ist, aber da spiele ich nicht. So, es ist also der Rahmenkalender oder wie man das sagt, der Länderspielkalender ist ja eh schon so dicht. Und dann sagst du alle 2 Jahre, wo ja eh schon alle 2 Jahre also du hast ja eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Ich finde das immer ganz gut so vom Rhythmus, dass
absolut
man in einem anderen Jahr auch mal in Urlaub fahren kann,
genau,
in Ruhe, ohne dass man Public Viewing machen will. So, ja, pass auf, da sind aber Jahre dazwischen frei,
ja,
und die besetzen wir jetzt auch noch. Also so, ich glaube, ist das nicht so beim Handball und beim
Eishockey? Ja, beim Handball.
Also beim Handball ist jedes Jahr oder
alle
2 Jahre?
Ich glaube, alle zwei Jahre. Ne? Aber auch da ist das Gefühl so, kannst du auch mal einmal aussetzen.
Es entwertet den Wettbewerb.
Genau,
und es ist aber auch total, vor allen Dingen eine komplette Irrsinnsidee, wenn du gerade so unter Feuer stehst mit deiner WM in Katar und die letzte war in fucking Russland.
Ja.
Das haben wir halt nur schon wieder verdrängt, weil es halt für uns nicht erfolgreich war. So, deswegen hat man Russland einfach vergessen. Also, sagen wir mal so, liebe Fans, dass Yogi da in Sotschi an der Laterne gelehnt hat, war nicht das Schlimmste, was in Russland in diesen Wochen passiert ist.
Das ist absolut richtig. Ja, und das wird halt insgesamt eine sehr freudlose Angelegenheit. Und wie in jeder guten Beziehung lebt das Spannungsverhältnis halt auch davon, dass man auch mal weg ist. So, das Dasein und das Wegsein. Und dass man eine gewisse Sehnsucht auch wieder schüren kann. Wenn etwas aber dauerhaft verfügbar ist, dann wird die WM halt zu so einer Art Ed Hardy. Und dann entwertet sich das einfach selbst. Kann es nicht sein, wird aber höchstwahrscheinlich so kommen, so wie wir unsere Verbände kennen. Und Stichwort UEFA, Čeferin, der gesagt hat, also es muss garantiert sein, dass Zuschauer im Stadion sind, damit man dann einen Austragungsort hat. Das kann dann für München beispielsweise bedeuten, dass das halt wegfällt. Weil
dann musst du halt, dann musst du am Ende in Dar es Salaam spielen, in Tansania, wo der Staatschef gesagt hat, am besten gegen Corona hilft beten.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, selber an Corona verstorben ist.
Tansania war das.
Tansania,
ne? Tansania, ja, genau.
Und dann musst du halt genau,
das.
Dann sourst du auch noch eine Europameisterschaft aus und sagst, pass auf, dann spielen wir da, wo wir spielen dürfen. Das ist ja letztendlich die
Botschaft. Oder du machst es halt wirklich in England. So, du machst dann die EM 2021 in England. Da ist die Durchimpfung relativ weit vorangeschritten. Die Frage ist halt, ob du dann überhaupt Leute aus dem Ausland hast oder ob du das wirklich nur vor britischem Publikum stattfinden lässt. Dann hast du die Stadien voll, die Infrastruktur ist da.
Die kommen endlich mal wieder preiswert ins Stadion.
Ja, kann ja durchaus passieren. Also wenn das die Grundlage ist, wir haben jetzt noch ungefähr 3 Monate, noch nicht mal mehr ganz, dann kann das ja durchaus so kommen. Also ist natürlich auch wieder ein guter Beleg dafür, wie weit der Fußball von der Restwelt entfernt ist, dass du einfach diese Grundlagen legst für ein Turnier. Und da muss man sagen, ja, dann tut mir leid, aber vielleicht hast du mal so ein bisschen auf den Rest der Welt geschaut. Das ist so nicht zu leisten.
Es ist halt auch so unsere Wirklichkeit. Also das, was wir gerade erleben, geht ja überhaupt gar nicht mit dem zusammen, was Čeferin erlebt. Das ist ein absoluter Clash. Und dann ist aber auch klar, London Calling.
Ja, ja, kann ja passieren. Genauso, und dann können wir uns nochmal anderen Dingen widmen, genauso wie es jetzt natürlich in Tokio heißt, Olympia wird unter Ausschluss ausländischer Fans sein. Da muss ich sagen, da habe ich dann so ein, zwei Leute gelesen, die vermutlich ohne die Impulskontrolle, die man bei Twitter ja gerne dann auch mal fahren lässt, geschrieben, ja, dann lass doch gleich das Ganze ausfallen. So ohne Fans und ohne ausländische Fans. Und dann sagen muss, ja, Leute, vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Für die Sportler ist das natürlich von elementarer Bedeutung. Olympia, das ist das, worauf die im Zweifel 4 Jahre hintrainieren, in diesem Falle 5 Jahre. Das kannst du natürlich nicht so einfach ausfallen lassen, nur weil da ein paar Fans fehlen. Natürlich musst du das Turnier ausrichten. Das ist für Profisportler, Leichtathleten, pipapo, natürlich das Ding schlechthin. Kannst ja nicht ausfallen lassen, weil da jetzt ein paar Fans nicht kommen. Das geht ja auch nicht.
Und es ist schon schwer genug für manche, dass es 5 Jahre gedauert hat.
Ja, ne? Natürlich, ein Jahr. Das ja, ist, genau. Du bist auf den Punkt fit wie so ein Steak und dann heißt es plötzlich nochmal ein Jahr.
Leute, die dann für die für die Olympischen Spiele im Rudern auf ihrem Balkon trainieren und andere haben sich so ein Gegenstrombecken in ihrem Pool eingerichtet. Ja. So Leute, die einfach ein Jahr lang weiter trainieren müssen. Ja. Das ist einfach unvorstellbar. Also dafür muss das durchziehen.
Weil wir gerade schon wieder an so Punkten sind, wo man, ich habe gerade versucht, eine Direktnachricht, Personal PM, ne? Eine PM zu finden, weil wir gerade schon wieder bei so Themen gewesen sind, wo man eigentlich als Fan nur kopfschüttelnd zurückguckt, ne? Also diese zweifache WM, dann diese Geschichte, dass sich ein Verband einfach drüber hinwegsetzt über eine Pandemie und sagt, hier, scheiß drauf, ich will auf jeden Fall Bilder mit Fans im Stadion sehen. Wir waren ja in der letzten Woche schon dabei, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste echt mal was auch von den Sponsoren kommen. Ja. Das, was ich gerade gesucht habe, war insofern ganz interessant, weil mir jemand geschrieben hatte, dass auf Druck von Sponsoren der internationale Eishockeyverband, die WM oder dem Ort Weißrussland die WM entzogen hat, auf Druck der Sponsoren.
Belarus.
Ja. Darf man nicht mehr Weißrussland sagen?
Belarus.
Ah, Belarus, okay. Wann durfte man
das? Ist einfach so. Das heißt jetzt Belarus.
Okay.
Kannst du ruhig mal merken.
Ja, merke ich mir jetzt.
Ja. Ja, und die Einwohner von Belarus sind die BelarusInnen.
Ich weiß, vielen Dank.
Das ist übrigens, der Reti ist ja, es ist schwerer Raucher. Es ist bei dem, was bei dem an der Decke hängt. Das ist Belarus.
Alter. Weiter.
Schlimm, oder? Nein, ich würde gerne einfach nochmal in diesem Zusammenhang tatsächlich darauf nochmal hinweisen, auf diesen Punkt, dass die Sponsoren, also nur in der Retrospektive, die im letzten Jahr den Facebook-Boykott wegen Hass, wegen Diskriminierung und Ähnliches unterstützt haben, jetzt viele davon in der FIFA-Liste stehen, um eine WM in Katar zu unterstützen. Und da würde ich einfach gerne nochmal dieses Plädoyer vom letzten Mal aus dem letzten Podcast einfach aufrechterhalten haben wollen und daran nochmal erinnern. Das ist ja auch
total richtig, vor allen Dingen, weil wenn einer anfängt, dann kommst du ja in so eine positive Sippenhaft, weil dann ist es ein Dominoeffekt. Weil dann darfst, dann sagen die natürlich intern, ja, sorry, ey, McDonald's macht das und es gibt gerade viel Applaus. Was ist denn eigentlich mit uns?
Naja,
wir stehen jetzt auf der falschen Seite.
Ja, wie gesagt, also wie halt vor ein paar Monaten der Schurkenstaat Facebook halt eben auch von den Sponsoren unter Druck gesetzt worden ist.
Genau, und da hat ja auch einer angefangen und irgendwann haben alle mitgemacht. Und wie gesagt, in der Liste, Coca-Cola waren damals dabei beim Facebook-Boykott, Adidas war dabei und wahrscheinlich diverse andere Unternehmen auch.
Ja, und du kannst halt Verbände wie die FIFA, also solche großen Konzerne, kannst du immer nur zu einem Umdenken bewegen, wenn es ans Geld geht. So, fertig aus. Du brauchst nicht mit Moral zu kommen, sondern du musst halt immer um Image. Es geht halt immer ums Image und ums Geld. So, und wenn du da den Hebel ansetzt, hast du am ehesten die Möglichkeit, eine Veränderung zu schaffen.
Sehr, sehr guter Punkt, Mike. Wir hatten auch einen sehr tollen Talk in Wolfsburg. Volkswagen Tailgate Diversity. Ich dachte, wir machen jetzt einfach die ganze Ende von der Sendung letzte Woche einfach nochmal.
Nee, also kannst du gerne nochmal machen, aber tatsächlich war der Punkt mir wichtig, weil ich glaube, den müssen wir noch öfter hier anbringen.
Ich habe in der Zwischenzeit auch eine PM rausgesucht, weil ich habe nämlich was ganz Tolles gehört.
Meinst du, Peter Moosleit, das interessantes Magazin?
Ich finde, das ist toll, oder? Das ist wirklich, das ist sehr gut. Die liegt zu Hause bei mir gleich neben der Kompakt.
Ihr seid so in den 90ern festgenagelt.
Wir sind einfach nicht ganz dicht. Aber ich muss kurz sagen, weil wir jetzt ein bisschen nachklappen zur letzten Sendung, was ich mal ganz gut finde, weil wir haben einen schönen Gedanken gar nicht gehabt zu Jogi Löw, weil wir gesagt haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ihn. Also hätte schon längst, aber ist jetzt ganz gut und jetzt ist eh egal. Mhm. Jetzt kann er eine sehr gute Europameisterschaft spielen. Und dann sagte der Kollege Tommy Schmidt, ja, der ja Late-Night-Talker und Gelegenheitspodcaster ist, mhm. er sagte bei gemischtes Hack, sagte er, er glaubt ja, dass Jogi Löw einfach gesehen hat, wie viel Gegenwind diese Weltmeisterschaft in Katar auslöst. Mhm. Dass er gesagt hat, pass auf, die Scheiße gebe ich mir nicht noch. Da haue ich doch jetzt nach dieser Europameisterschaft, die entweder in ganz Europa oder nur in England gespielt wird, die nehme ich noch mit und dann bin ich weg. Mhm. Und dann kann mein Nachfolger sich mit Katar rumschlagen. Das ist mir doch egal. Ich bin doch nicht so bescheuert. Und das habe ich gehört, das hat er sehr gut ausagiert, diesen ganzen Gedanken, dass er gesagt hat, Jogi Löw ist einfach schlau genug, jetzt zu gehen und nicht noch Katar mitzumachen. Und dann hat Florian, auch ein treuer Hörer von uns, geschrieben, Moin, hab gerade die Folge von Dienstag gehört, Thema Löw, kühne These meinerseits. Löw hat nach der Schlagzeile 6.500 Tote in Katar das Verlangen gehabt, bei der WM dort nicht anzutreten. Der DFB ist damit sicherlich nicht einverstanden und Löw zieht daraus den Schluss, er muss zurücktreten. Mhm. So, dass Löw einfach gesagt, okay, sonst mache ich Katar als letztes Turnier. Und dann bin ich wirklich der Grüßonkel, der bei den Scheichs war. Das kann nicht sein.
Schöner Punkt, weil du es gerade so formuliert hast. Die Europameisterschaft, die entweder in ganz Europa oder in England stattfindet oder, wie man in England sagt, in ganz Europa.
Ja. Ja, interessanter Punkt. Kann ja sein. Also da kommt wahrscheinlich eine gewisse Amtsmüdigkeit, trifft dann auf eine PR-technische Schleue, dass man sagt, nö, solche Fotos möchte ich von mir eigentlich grundsätzlich nicht in der Welt haben.
Aber glaubt ihr, das, was dahinter steckt, ist ja, glaubt ihr, dass Jogi Löw Katar boykottieren will, / wollte und der DFB das abgelehnt hat? Das und deswegen, unterstreiche ich nochmal die Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel persönliche Integrität Jogi Löw hat, dass er aus sich selbst heraus sagt, die Scheiße mache ich nicht mit. Schweinesystem, man müsste vielleicht auch mal eruieren, inwieweit man sich auch im Zusammenhang mit Russland da auch schon mal ins Benehmen gesetzt hat. Weiß ja, ist ja nie irgendwas nach außen gedrungen, inwieweit man das diskutiert hat. Auch das war ja schon alles andere als ein Ruhmesblatt für sämtliche Länder, die daran teilgenommen haben. Katar verschärft das Ganze jetzt natürlich nochmal um ein Vielfaches. Denkbar. Also jeder, ich stelle mir nur gerade vor, wir hätten jetzt einen Bundestrainer Ewald Lien. Was da wohl gewesen wäre, wenn der Verband gesagt hätte, Ewald, und nächstes Jahr schön WM in Katar. Wen stellen wir denn da auf? Das hätte ich gerne gesehen.
Ja, aber Jogi Löw kommt ja auch aus dem Breisgau. Ja. Wenn er nur ein bisschen Christian Streich in sich hat, dann geht er doch da auf die Barrikaden und sagt intern, Leute, ihr seht doch, was gerade passiert. Wir müssten doch da eigentlich als die Mannschaft sofort zurückdrehen und sagen, das spielen wir nicht. Ja. Geht natürlich nicht, weil dann sitzt Fritz Keller da und sagt, ja, aber wir haben doch Sponsoren und wir haben doch das alles. Das ist doch alles geplant. Das ist doch seit 15 Jahren klar, dass wir da spielen. So. Und es ist natürlich so, was dafür spricht, dass es genau so war. Also sagen wir mal, der war ja bei Dortmund-Bayern, das hat Florian auch geschrieben, war der ja noch im Gespräch mit Sky und wurde über Müller befragt und hat erzählt und seine zukünftige Planung. Vielleicht war ihm das da noch gar nicht bewusst, sondern der war wirklich als Nationaltrainer auch der kommenden Jahre noch dort. Mhm. Und dann ist irgendwas vorgefallen an der Otto-Fleck-Schneise 6 in Frankfurt. So, und dann ist er da rausgegangen und gesagt, okay, dann boykottiere ich es auf meine Art, hau ab und verpack das noch als so ein Gentleman-Rückzug. Ich bin jetzt die Europameisterschaft mache ich noch und dann
die Frage ist halt nur, was muss da geschehen sein, um dem Gedanken zu folgen, was dich plötzlich davon abbringt, was vorher nicht schon längst klar war. Denn die 6.500 offiziellen toten Arbeiter und Arbeiterinnen können es ja nicht sein. Denn das ist ja etwas, was vorher auch schon im Raume stand.
Liege ich eigentlich komplett falsch? Wir haben doch 2014, Micky, für den NDR Wumms gemacht.
Richtig.
Vor der WM in Brasilien.
Genau.
Und auch da hatten wir schon zwei, drei Elemente in der Sendung, wo es um Tote in Katar ging.
Ja.
Das heißt, das ist doch dann seit 7 Jahren eigentlich Thema.
Ja, klar. Ja, absolut. Es ist also Dauerthema, ja.
Sklavenarbeiter, Tote und so weiter.
Genau.
Logisch.
Ja. Es ist ein Dauerthema. Die Frage ist halt, wie gesagt, was bringt dich in diesem Moment dann, es ist wahrscheinlich wie so häufig, der Mensch ist ja in der Lage, sehr lange Dinge hinzunehmen, die noch in weiter Ferne sind. Und je näher es rückt, desto deutlicher schwappen dir die Konsequenzen auf die Fußmatte. Und wir sind jetzt nur noch ein Jahr oder anderthalb, weil es ja im Winter ist, von dieser unseligen WM entfernt. Das heißt, die Dringlichkeit wird immer größer.
Die Glühwein-WM.
Die Glühwein-WM.
Ja, aber konstruieren wir mal, vorausgesetzt, diese These ist total richtig und es ist genau so passiert. Also genauso möglicherweise durch diese wiederaufkommenden Medienberichte, die große Zahl der Toten, diese 6.500 sind ja in der Form nie kommuniziert gewesen.
Plus sondern, X.
Genau, plus X. Aber so diese Monsterzahl, diese plakative Zahl hat es ja in der Form nie gegeben. So, und möglicherweise ist es wirklich so gewesen, wie gerade eben spekuliert, dass Jogi Löw irgendwie sich gesagt hat, nee Leute, also beim besten Willen, aber da bin ich nicht dabei, das ist nicht mein letztes Turnier. Ich fahre da nicht hin. Und dann dahin gegangen ist und zum DFB gegangen ist und gesagt hat, pass auf, Freunde, wir müssen das boykottieren. Und da wurde Nein gesagt.
Ja.
Dann kann das aber auch wiederum zu unserer These passen, dass man eben die Revolution des Fußballs kriegst du halt nur mit dem Geld umgesetzt. Das wird niemals aus den Verbänden herauskommen. Der Deutsche Fußballbund wird niemals hingehen und sagen, wir boykottieren die WM in Katar.
Genau.
Also wenn du es machst, kann es nur aus den Sponsoren herauskommen. Dann kann es nur mithilfe von Adidas, von Coca-Cola und so weiter und so fort passieren.
Und Nivea. Und von Nivea.
Und von Nivea.
Da wird es nämlich anfangen. Das wird die Revolution von oben. Das wird so die cremigste Revolution aller Zeiten.
Ja, wir werden es sehen. Und natürlich die stille Hoffnung darauf, dass ein Verband mit bitte anfangen möge.
Ja. Aber da muss ich mich auch nochmal einmal revidieren mit der Sendung von letzter Woche, wo ich gesagt habe, ja, ist doch auch geil für den neuen Trainer. Dann hat er irgendwie direkt die WM und dann ist bald schon wieder die Europameisterschaft im eigenen Land. Eigentlich ist wirklich der Nachfolger von Jogi Löw die ärmste Sau. Weil wenn du jetzt zusagst, weißt du, das Erste, was du machen musst, ist mit der Mannschaft nach Katar fliegen. Ja. In diese Shitstorm-WM. Das ist doch wirklich furchtbar. Da ist doch der Trainer die ärmste Sau auf dem Platz.
Absolut.
Und dann eine ganz kurze Frage. Glaubt ihr, dass zum 60. Geburtstag Lothar Matthäus ein Traineramt geschenkt bekommt?
aber Lothar Matthäus ist so, ich gönne ihm das und ich finde auch diese Wandlung, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Wandlung toll, dass er anders wahrgenommen wird und überhaupt wieder in Frage kommt. Also ich meine, damals, er galt schon mal als Nachfolger, der legitime Nachfolger der Lichtgestalt Franz Beckenbauer und dann damals, als es um Rudi Völler ging, als es um Daum ging, da war ja auch irgendwie klar, es könnte auch Lothar Matthäus werden, nach der Ära Rudi Völler kann es auch Lothar Matthäus werden. Es wurde dann sein Intimfeind Jürgen Klinsmann. Das darf man nicht vergessen. Also es war kurzzeitig, war ja auch da im Gespräch, dass es jetzt wieder soweit ist, gönne ich ihm als Geschenk zum 60.
Ja.
Sky hat ihm ja auch, glaube ich, einen ganzen Tag gestern gewünscht, 60 gewidmet, 60 Stunden Lothar Matthäus. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat sich mal neue Schuhe schenken lassen von Puma. Aber ansonsten, ich glaube es ja nach wie vor nicht, aber trotzdem, wer will's denn machen? Also, und wenn Rangnick schon Schalke absagt, warum sollte er dem DFB zusagen? Also, es ist.
Und eins haben wir auch gesehen, Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja so vehement hinter Flick gestellt, dass dein alter Freund Brazzo, würde ich mal sagen, als Verlierer.
Er hat sich an Hansi Flick gekettet, wie sonst nur so Protestler beim Castor-Transport.
Wie also, Ewald Lien in Gorleben.
Ja, ist richtig. Ja.
So, und dann,
oder in Wackersdorf.
Aber pass auf, dann machen wir ganz kurz die Sendung noch zu, weil wir natürlich ein Thema noch mit.
Halt doch endlich mal das Maul.
So.
Geil. Der musste irgendwie noch.
Das mag ich aber. Das mag ich. Da werde ich sofort geil. Nee, ganz kurz noch, wer das Gesicht, also wirklich als letztes kleines Thema, wer das Gesicht von Haaland gesehen hat, nachdem er das 2-2 geschossen hat gegen Köln und dann abgerauscht ist, ohne eins seiner Dadaismus-Interviews zu führen, der weiß, dass der eigentlich weg ist. Ne? Der kann weder mit Dortmund als Stadt, noch Borussia Dortmund als Verein, noch den Mitspielern so viel anfangen, dass er nicht sagt, ey, im Sommer.
Ja, man muss ja demütig sein. Es ist ja eh eine Gnade, dass wir so einen Spieler in unserem Kreise für eine Weile wissen durften. Es ist doch klar, dass jemand mit seiner Klasse, mit seinen Ambitionen nur dann bleibt, überhaupt noch ein Jahr länger, wenn er das Gefühl hat, da Teil eines wettbewerbsfähigen Teams zu sein. Und zwar wettbewerbsfähig mindestens Meisterschaft, viel wichtiger aber auch noch die Champions League. Und das ist ja derzeit also in höchster Gefahr.
Aber der ist genervt von der Sterblichkeit seiner Kollegen.
Ja, genau.
Also
genau,
Menschlichkeit, ja, und Sterblichkeit. Ja. Weil, ja, der guckt sich links und rechts um, dann kommt da zwar Ansgar Knauf und so und bereitet das Zweite, ja, auch, ja, sehr gut vor, aber da sagt er, dafür bin ich doch nicht gekommen.
Naja, das klar, also wenn du siehst, wie das erste Tor alleine gefallen ist, also wie Can den langen Ball spielt, er den nimmt und daraus dann ein Tor macht, natürlich muss der an der Durchschnittlichkeit seiner Kollegen, Stichwort Meunier, muss der ja verzweifeln. Muss der verzweifeln.
Dass ich Hakimi nochmal vermissen, ja, würde, der, ja, mich wirklich rasend gemacht, ja, hat in seiner Dortmunder Zeit, eben weil, ja, weil er nach hinten einfach nicht besonders gut gespielt
hat. Das ist Wahnsinn. Aber Meunier hat ja einen, echt, irren Vertrag. Der verdient ja auch 10 Millionen pro Jahr. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wirklich. Ja,
aber Douglas Costa verdient bei den Bayern auch 12. Kein Wunder, dass Alaba 20 haben wollte.
Ja.
Das nur mal noch. Ja. Aber, ja, man muss doch sagen, es würde ihm doch niemand übel nehmen. Also natürlich jeder Dortmunder darf, und wenn man in die Fanforen am Wochenende geschaut hat und so, da schäumt es schon wieder über. Aber wenn der die Möglichkeit hat, im Sommer zu Real Madrid zu gehen, während die vielleicht auch an einer Rückholaktion von Cristiano Ronaldo schrauben, dann geht der doch.
Ja,
und Dortmund kriegt immerhin noch 70 Millionen, was ungefähr beim heutigen Markt 70 zu wenig wären,
ja,
für jemanden wie Haaland, vor allen Dingen mit dem Entwicklungspotenzial.
Wieso denn 70? Ich dachte 120 waren.
Nein, 70
im Raum.
Ist die, also sagte zumindest Didi Hamann,
ja,
70 ist die Ausstiegsklausel.
Ah ja?
Aber greift die nicht erst nächstes Jahr?
Das wollte ich gerade sagen. Nee, also die Zahl, die ich zuletzt gehört hatte, waren 120.
Dann ist doch
noch
jetzt besser.
Ja, und jetzt kommt der Witz. Ich fand es trotzdem noch zu wenig. Das ist das Geile. Daran kannst du sehen, wie man auch mittlerweile selber schon, ja, komplett pervertiert.
Ja.
Ja.
Ja, aber dann nehmen sie die 120 mit. Er geht zu Real Madrid, wo er, glaube ich, dann auch eine Ära begründen könnte. Und dann ist Dortmund, so wie Dortmund im Moment ist, einfach auch als Umfeld und als Verein und als Mannschaft gerade, auch als Kader, zu klein für jemanden wie Haaland.
Ja, klar. Ja, absolut.
Wobei man dazu sagen muss, er hat sich natürlich auch da ins Regal gestellt, ne? Also es war ja jetzt nicht völlig unnütz, dass er zu Dortmund gegangen, nee, ist.
Überhaupt nicht.
Sondern dadurch ist er natürlich irgendwie erst in diesen Fokus gekommen.
Aber er ist als Star auch schon gekommen. Er war schon zu dem Zeitpunkt in Europa der heiß gehandelste Kandidat. Ja. Und man muss sagen, Borussia Dortmund konnte sich da schon glücklich schätzen.
Ja.
Das ist so, als wäre irgendwie Heinz Konopka aus Brakel, hätte plötzlich Salma Hayek an der Tür gestanden und gesagt, mit dir wäre ich jetzt gerne für eine Weile zusammen. Und du stehst, sondern du kannst dein Glück gar nicht fassen. Und da ist Borussia Dortmund nun auch.
Das, aber war das nicht der, den Sie gefragt haben, was er bei der Schönheits-OP zuerst machen würde? Der aus Prag. Was würden Sie dann machen, wenn Sie eine Schönheits-OP machen?
Beamer!
Stimmt,
ja, ja.
Was würden Sie machen? Beamer!
Ja, toll. Also Haaland sah auf jeden Fall so aus, als wenn er, ja, keinen Bock mehr hat.
Aber wenn man den Abgang von Haaland mal drüberlegt über die Äußerung von Thomas Müller, als er vor 2 Wochen gesagt hat, das liegt in unserer DNA. Und, ja, ich mich seitdem frage, was liegt eigentlich bei Borussia Dortmund? Was ist eigentlich bei Borussia Dortmund in der DNA? Und da fällt mir ehrlicherweise, ich habe jetzt 14 Tage drüber nachgedacht, es ist mir so wahnsinnig viel nicht eingefallen.
Sie ist ihn halt verschwunden, sie ist verlustig gegangen, sie ist ihn abhanden gekommen mit dieser Klopp-Geschichte. Und dann, genau, ich glaube, indem sie es benannt haben, also in dem Moment, wo sie wirklich das echte Liebe genannt haben, ist es auch schon wieder verschwunden.
Ja.
Sobald du dem Kind einen Namen gibst, verpufft es dann.
Genau. Und du merkst halt, Haaland ist halt gefühlt der einzige Spieler, der irgendwas von DNA von Gewinner gehen.
Aber seine eigene. Ne?
Also, ja,
ja. Das ist ja auch dann, es ist ja im Guten sogar eine Ich-AG. Und ich habe einfach nur dieses Bild, das wird bleiben. Also das Andrich-Eigentor wird von diesem Spieltag bleiben, mhm, und dieses Gefühl, dass Haaland in die Katakomben gelaufen ist und eigentlich direkt sich ein Dreirad genommen und bis zum Prado, bis nach Madrid durchgefahren ist, ja, auf dem Dreirad. Der, ja, ist jetzt wahrscheinlich schon da irgendwo, ja, am Santiago Bernabeu.
Ja. Man muss aber sagen, Sportsman ist er dann doch, ne? Weil Trikot hat er vorher wie verabredet abgegeben und ist dann weggestampft.
Ja, ja, gut. Ja. Wo stampfen wir jetzt hin?
Wir stampfen jetzt, weiß ich nicht, jetzt wo wir alle getestet sind, können wir ja
halt, wollte ich übrigens nochmal sagen, um mal den Kreis zu schließen mit Mallorca und so. Alle ist nur einmal im Jahr.
Ja.
Alle ist nur einmal im Jahr.
Alle ist nur einmal im Jahr. Ja. Nö, wir gehen jetzt, cool, ab in den Flieger. Wir fliegen jetzt schön.
Ich habe mir schon eine Liege reserviert.
Ja. Ja.
Hast du?
Ja, natürlich.
Das ist verständlich.
Per App?
Ja,
das ist wahrscheinlich. Kann man das heute per App
das
machen?
Kann man per App machen.
Nein, aber ja, im Ausland ja, in Deutschland nein. Da macht ihr, kannst du Zettel ausfüllen. Ja, ja, ganz wichtig.
Und dann faxen.
Und dann bitte.
Sehr faxen. Wichtig.
Sehr
faxen.
Gut. Sehr,
ja,
gut.
Ja. Ach Leute, wollen wir noch ein bisschen über Corona?
Es ist immer so komisch, ein Ende zu finden, weil wenn Micky nicht geht,
Ja, pass auf, also, ich muss jetzt
auch. Micky nicht gegangen, ist ja der Podcast nicht vorbei.
Stimmt, du hast recht, was soll die ganze Scheiße jetzt?
So geht es nicht. Setz dich nochmal hin. Nein, das ist schlecht gespielt. So geht es nicht. Du musst sagen, ins zurück. Mikrofon, wenn du den Kopfhörer noch auf hast, musst du sagen, so Leute, ich muss jetzt auch los.
Ja.
Weil
ja, normalerweise ist ja in der Regel so, Lukas macht irgendein entsetzliches Wortspiel, was mich dann dazu treibt.
Muss mir ad hoc jetzt was einfallen.
Ja. Ja. Ja, warum heißt es eigentlich Mutante?
Das hatten wir doch schon.
Ach so.
Ja.
Ja. Oh Gott. Haben mich an meinem Fisherman gerade fast.
Ja, du weißt ja, was man über Fishermans sagt, ne?
Wenn nachher wieder jemand sagt, wie schlecht.
Ja. Was denn?
Ja, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Und du bist ja nun wirklich einer, du bist jetzt sowieso langsam im Alter, dass du eher Wert das Echte jetzt immer auf dem Schoß hast. So.
Den kleinen Michael.
Und bei der Gelegenheit gucke ich mir auch nochmal das Gutachten vom Kölner Bistum an. So, Freunde, also macht's gut. Ich muss los. Ich habe noch ein Rührei, was ich mir ja selber machen muss, weil die Cafés haben ja noch dicht.
Ja.
Bis Mitte 2023. Also von daher, gehabt euch wohl, hab euch lieb. Habibi, macht's gut, ihr Wichser.
Tschüss. Macht's gut, ihr Wichser?
Hat er gesagt.
Das ist mit der
Mehr Reibung, Mike.
Ja.
So, und wir beide reiten jetzt noch in den Sonnenuntergang. Ne? Das ist schön.
Ja, schön.
Pack die Klampfe aus. Alle ist nur einmal im Jahr.
Ja, schön.
Ach so, und dann wollte ich natürlich noch sagen, hey, was geht ab? Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft.
Ist das in Leipzig?
Nein, das ist Hertha BSC.
Ach so.
Wir sind jetzt wieder oben auf. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.